Mein Leben für den Weltfrieden. Sun Myung-moon, Autobiografie. Vorwort. Der anhaltende Frühlingsregen in der vergangenen Nacht ließ eine trockene Winterperiode zu Ende gehen. Nach dem Regen war es so angenehm, dass ich den ganzen Morgen im Garten spazieren ging. Der Boden hatte diesen wohlriechenden Geruch nach feuchter Erde, den ich den ganzen Winter hindurch vermisst hatte. Die Trauerweide und die Kirschbäume zeigten schon Ansätze von neuen Trieben. Mir war, als hörte ich überall im Garten neues Leben sprießen. Und ehe ich mich versah, pflückte meine Frau, die mir nach draußen gefolgt war, junge Beifußtriebe, die schon den trockenen Rasen durchbrochen hatten. Der Regen in der Nacht hatte alles in einen duftenden Frühlingsgarten verwandelt. Unabhängig davon, wie viele Unruhen die Welt erschüttern, wenn der Kalender den März anzeigt, ist der Frühling ganz nah. Je älter ich werde, desto mehr bedeutet es mir, dass auf den Winter unweigerlich der Frühling folgt, der Blumen in voller Blüte hervorbringt. Wer bin ich, dass Gott gemäß den Jahreszeiten Blumen blühen und es schneien lässt, so dass ich mich daran erfreuen kann? Liebe steigt aus den Tiefen meines Herzens empor und ich bin von Gefühlen überwältigt. Es rührt mich zu Tränen, wenn ich daran denke, dass mir alles wirklich Wertvolle freigegeben wird. Ich bin in meinem Leben viele Male um den Globus gereist, in dem Bestreben, eine Welt des Friedens herbeizuführen. Aber hier in diesem Garten zur Frühlingszeit kann ich wahren Frieden erleben. Gott gab uns den Frieden, doch irgendwie ist er uns abhanden gekommen und nun verbringen wir unser ganzes Leben damit, ihn an den verkehrten Orten zu suchen. Auf dem Weg, eine Welt des Friedens zu schaffen, führte mich mein Leben an die einsamsten und abgelegensten Orte. Ich begegnete Müttern in Afrika, die hilflos zuschauen mussten, wie ihre Kinder vor Hunger starben, und ich traf Väter in Südamerika, die an einem fischreichen Fluss wohnten, aber ihre Familien nicht mit Fischen ernähren konnten. Alles, was ich anfangs tat, war, mein Essen mit ihnen zu teilen, und sie dankten es mir mit Liebe. Erfüllt von der Kraft der Liebe, säte ich Samen und kultivierte Wälder. Gemeinsam fingen wir Fische, um den hungrigen Kindern zu essen zu geben, und benutzten Bäume für den Bau von Schulen. Auch wenn mich die Nacht hindurch beim Fischen die Moskitos plagten oder ich knietief im Schlamm steckte, war ich glücklich, denn ich konnte die Schatten der Verzweiflung auf den Gesichtern meiner Nachbarn schwinden sehen. Auf der Suche nach dem kürzesten Weg zum Weltfrieden setzte ich mich ein für die Veränderungen in der Politik und im Denken der Menschen. Ich traf den damaligen Präsidenten der Sowjetunion, Mikhail Gorbatschow, als Teil meiner Bemühungen um Aussöhnung zwischen Kommunismus und Demokratie. Ich traf den damaligen Präsidenten von Nordkorea, Kim Il-sung, für ernsthafte Gespräche, wie der koreanische Halbinsel Frieden gebracht werden könnte. Ich ging in die Vereinigten Staaten, die gezeichnet waren von moralischem Verfall, und übernahm die Rolle eines Feuerwehrmannes als Antwort auf den Ruf nach Wiedererweckung des puritanischen Gründergeistes. Ich setzte mich dafür ein, verschiedene Konflikte in der Welt zu lösen. Bei meiner Arbeit für Frieden zwischen Muslimen und Juden ließ ich mich nicht von dem um sich greifenden Terror abschrecken. Infolge meiner Bemühungen haben sich Tausende zu Friedenskundgebungen und Friedensmärschen versammelt, wobei sich Juden, Muslime und Christen gemeinsam beteiligten. Leider dauern all diese Konflikte weiterhin an. Ich sehe dennoch die Hoffnung, dass ein Zeitalter des Friedens in meinem Heimatland Korea anbrechen wird. Die koreanische Halbinsel hat in ihrer Geschichte endloses Leid und die Tragödie der Teilung erlebt. Ich kann in jeder Zelle meines Körpers spüren, dass sich eine gewaltige Energie aufgebaut hat, die bereit ist, hervorzubrechen. Wenn niemand den Frühling aufhalten kann, so kann keine menschliche Kraft den Segen des Himmels davon abhalten, zur koreanischen Halbinsel zu kommen und sich auf der ganzen Welt zu verbreiten. Die Menschen müssen sich darauf vorbereiten, damit sie im Einklang mit den Gezeiten des himmlischen Segens aufsteigen, wenn er kommt. Ich bin eine umstrittene Person. Das bloße Erwähnen meines Namens verursacht in der Welt Kontroversen. Ich habe niemals nach Geld und Ruhm gestrebt, sondern mein Leben lang nur von Frieden gesprochen. Die Welt hat jedoch meinen Namen mit vielen Vorurteilen verknüpft, mich zurückgewiesen und mit Steinen beworfen. Viele sind nicht daran interessiert, zu erfahren, was ich sage oder was ich tue. Sie sind einfach nur gegen mich. Ich wurde 6-mal in meinem Leben unschuldig inhaftiert. Im imperialen Japan, in Nordkorea unter Kim Il-sung, von der südkoreanischen Regierung unter Syngman Rhee und sogar in den Vereinigten Staaten von Amerika. Manchmal wurde ich so geschlagen, dass Fleischstücke aus meinem Körper herausgerissen wurden. Aber heute ist nicht die kleinste Wunde in meinem Herzen zurückgeblieben. Alte Wunden verschwinden leicht in der Gegenwart wahrer Liebe. Feindliche Gefühle schmelzen in der Gegenwart von wahrer Liebe völlig dahin. Wahre Liebe ist ein Herz, das gibt und immer nur geben will. Wahre Liebe ist eine Liebe, die vergisst, dass sie bereits gegeben hat und von neuem Liebe gibt. Mein gesamtes Leben ist durchdrungen von solcher Liebe. Ich wollte nichts außer Liebe und investiere mich vollständig, um Liebe mit meinen armen Nachbarn zu teilen. Zeitweise war der Weg der Liebe so schwierig, dass meine Knie nachgaben. Aber ich fühlte mich auch dann noch im Herzen glücklich, weil ich mich völlig der Liebe für die Menschen verschrieben habe. Selbst jetzt bin ich erfüllt von einer Liebe, die ich noch nicht geben konnte. Durch Gebet wird diese Liebe zu einem Fluss des Friedens werden, der das schwer heimgesuchte Land völlig durchtränken und erquicken wird. Er wird bis an die Enden dieser Welt fließen, nun da ich dieses Buch der Weltöffentlichkeit präsentiere. In letzter Zeit zeigten immer mehr Menschen Interesse daran, mehr über mich zu erfahren. Für alle, die sich dafür interessieren, habe ich freimütig meine Lebenserinnerungen in diesem Buch niedergeschrieben. Und ich hoffe, dass ich jene Geschichten, die nicht in diese Ausgabe aufgenommen werden konnten, bei anderen Gelegenheiten mitteilen kann. Ich sende meine grenzenlose Liebe all jenen, die ihren Glauben in mich gesetzt, an meiner Seite ausgeharrt und ihr Leben gemeinsam mit mir gelebt haben, und besonders an meine Ehefrau Hakjahannun, der ich zutiefst dankbar bin, dass sie gemeinsam mit mir alle Anstrengungen auf sich genommen hat, die schwierigsten Gipfel zu erklimmen. Schließlich möchte ich der Präsidentin des Kim Jong Verlags, Frau Unju Park, gegenüber meinen herzlichsten Dank zum Ausdruck bringen, die sich mit großer Ernsthaftigkeit und Hingabe für die Herausgabe dieses Buches eingesetzt hat, sowie all jenen im Verlag danken, die beim Editieren der Worte, die ich sprach, mitgewirkt haben, um den oft komplexen Inhalt den Lesern leichter verständlich zu machen. San Myung-moon, Chongpyeong, Südkorea, 1. März 2009. Erstes Kapitel. Nahrung ist Liebe. Was ich über Frieden lernte, während ich auf dem Rücken meines Vaters getragen wurde. Ich habe mein Leben mit nur einem Gedanken gelebt. Ich wollte eine Welt des Friedens herbeiführen, eine Welt, in der es keine Kriege gibt und in der alle Menschen in Liebe leben. Manche mögen sich fragen, wie ist es möglich, dass Reverend Moon schon an Frieden gedacht hat, als er noch ein Kind war? Aber ist es wirklich so erstaunlich, dass ein Kind von einer Welt des Friedens träumt? Im Jahr 1920, als ich geboren wurde, befand sich Korea unter der Zwangsherrschaft Japans. Gleich nach der Befreiung kamen der Koreakrieg, dann die Finanzkrise in Asien und zahlreiche andere schwierige Krisen. Viele Jahre lang wurde Korea nicht mit Frieden in enge Verbindung gebracht. Aber diese Zeiten des Leidens und der Verwirrung waren nicht Angelegenheiten, die Korea allein betrafen. Die zwei Weltkriege, der Vietnamkrieg und die Kriege im Nahen Osten zeigen, dass sich Menschen in aller Welt andauernd mit Feindseligkeit begegnen, Gewehre aufeinander richten und sich gegenseitig bombardieren. Für Menschen, die diesen Horror von blutüberströmten Körpern und zersplitterten Knochen erlebt haben, ist Frieden vielleicht etwas, was man sich nur in Träumen vorstellen kann. Es ist jedoch nicht sehr schwer, Frieden zu erreichen. Um einen Anfang zu machen, können wir Frieden in der Luft finden, die wir atmen, in unserer natürlichen Umgebung und in den Menschen um uns herum. Als Kind betrachtete ich die Wiesen als mein Zuhause. Sobald ich die Schüssel Reis zum Frühstück hinuntergeschlungen hatte, rannte ich aus dem Haus und verbrachte den ganzen Tag in den Hügeln und bei den Bächen. Ich konnte den Tag damit verbringen, den Wald mit all den verschiedenen Vögeln und Tieren zu bestaunen und Kräuter und wilde Beeren zu essen. Ich fühlte mich nie hungrig. Sogar als Kind fühlte ich mich immer wohl in Geist und Körper, wenn ich in den Wald ging. Nach dem Spielen schlief ich oft in den Hügeln ein. Meinem Vater blieb daher nichts anderes übrig, als mich suchen zu gehen. Wenn ich meinen Vater in einiger Entfernung »Jong Myung, Jong Myung« rufen hörte, konnte ich selbst im Schlaf nicht anders als lächeln. Mein Name als Kind war Jong Myung. Der Klang seiner Stimme weckte mich auf, aber ich tat so, als ob ich noch immer schlafen würde. Er hob mich auf, seinen Rücken, und trug mich nach Hause. Dieses Gefühl, das mich überkam, wenn mein Vater mich die Hügel hinuntertrug, war Frieden. Ich fühlte mich vollkommen geborgen, und das machte mein Herz so leicht. Damals, als mich mein Vater auf seinem Rücken trug, erkannte ich das erste Mal, was Frieden ist. Warum ich den Wald so liebte, lag auch daran, dass dort die ganze Welt Friede, der ganze Friede der Welt lebendig ist. Die Lebensformen im Wald kämpfen nicht gegeneinander. Natürlich fressen sie einander und werden gefressen, aber das ist deshalb so, weil sie hungrig sind und sich selbst erhalten müssen. Sie kämpfen nicht aus Feindschaft. Vögel hassen nicht andere Vögel. Tiere hassen nicht andere Tiere. Bäume hassen nicht andere Bäume. Damit Frieden entstehen kann, darf es keine Feindschaft geben. Der Mensch ist das einzige Wesen, das andere Mitglieder seiner eigenen Spezies hasst. Menschen hassen andere Menschen nur, weil ihr Land, ihre Religion oder ihre Art zu denken anders ist. Ich war in fast 200 Ländern. Unter ihnen gab es nicht viele, in denen ich am Flughafen landete und mir dachte, das ist wirklich ein friedvoller und angenehmer Ort. Es gab viele Orte, an denen Soldaten wegen lokaler Unruhen ihre Waffen im Anschlag hielten und den Flughafen bewachten und die Straßen blockierten. Das Rattern von Gewehrfeuer konnte man Tag und Nacht hören. Einige Male war ich nahe daran, an den Orten, an denen ich über Frieden sprach, mein Leben zu verlieren. In der heutigen Welt gibt es endlose Serien von Konflikten und Konfrontationen, große und kleine. Millionen von Menschen haben nichts zu essen und leiden an Hunger. Trotzdem werden Milliarden von Dollar für Waffen ausgegeben. Allein das Geld für Gewehre und Bomben würde ausreichen, damit kein Mensch mehr zu hungern braucht. Ich habe mein Leben dem Bau von Brücken des Friedens zwischen feindlichen Ländern, die sich aufgrund von Ideologie und Religion hassen, gewidmet. Ich schuf Foren, bei denen Muslime, Christen und Juden zusammenkommen konnten. Ich arbeitete daran, die Standpunkte der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion in Einklang zu bringen, als sie über den Irak zerstritten waren. Ich habe bei dem Prozess geholfen, Versöhnung zwischen Nord- und Südkorea zu fördern. Ich tat diese Dinge nicht für Geld oder Ruhm. Schon von der Zeit an, als ich alt genug war, zu wissen, was in der Welt vorging, gab es nur ein Ziel für mein Leben, dass die Welt in Frieden und Einheit leben kann. Ich habe niemals etwas anderes gewollt. Es war nicht leicht, Tag und Nacht für den Frieden zu leben, aber das ist die Arbeit, die mich am glücklichsten macht. Während des Kalten Krieges erlebten wir den Schmerz über eine aus ideologischen Gründen geteilte Welt. Es schien damals so, als ob nur der Kommunismus verschwinden müsse, damit Frieden entstehen kann. Nun ist der Kalte Krieg vorbei und wir finden sogar noch mehr Konflikte. Wir sind jetzt durch Rasse und Religion entzweit. Es gibt viele Länder, die einander an ihre Grenzen voll Misstrauen und Argwohn gegenüberstehen. Als ob das nicht genug wäre, gibt es auch Situationen innerhalb von Ländern, in denen die Menschen durch Rasse, Religion oder Regionen, in die sie hineingeboren wurden, geteilt sind. Menschen betrachten die anderen jenseits dieser Trennlinie als Feinde und weigern sich, ihre Herzen füreinander zu öffnen. Wenn wir die menschliche Geschichte betrachten, sehen wir, dass die brutalsten und grausamsten Kriege nicht zwischen Nationen stattfanden, sondern zwischen Rassen. Unter diesen Kriegen waren die schrecklichsten diejenigen zwischen ethnischen Gruppen, bei denen Religionen als Vorwand benutzt wurden. Im bosnischen Bürgerkrieg, der einer der fürchterlichsten ethnischen Konflikte des 20. Jahrhunderts war, wurden Tausende, darunter auch viele Kinder, brutal niedergemetzelt. Am 11. September 2001 verloren Tausende Unschuldige ihr Leben und die Gebäude des World Trade Centers in New York wurden komplett zerstört, als Verkehrsflugzeuge in sie hineingesteuert wurden. Auch kürzlich verloren Hunderte ihr Leben im Gazastreifen, in Palästina und im südlichen Israel als Resultat jenes erbitterten Konflikts. Häuser wurden zerstört und die Leute leben an der Schwelle des Todes. All das ist das grausame Resultat von Konflikten zwischen ethnischen Gruppen und Religionen. Was bringt die Menschen dazu, andere zu hassen und sie auf diese Weise zu töten? Natürlich gibt es viele Gründe dafür, aber religiöse Differenzen sind fast immer damit verbunden. Das galt auch für den Golfkrieg, das gilt auch für den arabisch-israelischen Konflikt um die Kontrolle über Jerusalem. Wenn Rassismus die Religionen als Vorwand benutzt, dann werden die Probleme extrem komplex. Die bösen Geister der Religionskriege, von denen wir dachten, dass sie im Mittelalter zu Ende gegangen seien, verfolgen uns auch im 21. Jahrhundert. Religionskriege finden immer wieder statt, weil viele Politiker die Feindseligkeiten zwischen den Religionen benutzen, um ihre eigenen selbstsüchtigen Pläne zu realisieren. Angesichts der politischen Macht schwanken die Religionen oft und kommen von ihrem Weg ab. Sie verlieren die Sicht auf ihren ursprünglichen Zweck, nämlich für den Frieden zu existieren. Alle Religionen haben die Verantwortung, die Sache des Weltfriedens voranzubringen. Bedauerlicherweise sehen wir, dass die Religionen stattdessen die Ursachen von Konflikten werden. Hinter diesem Übel finden wir die Machenschaften der Politik mit ihrer Macht und ihrem Geld. Die Verantwortung eines Leiters besteht vor allem darin, den Frieden zu bewahren. Aber oft scheint es so, dass die Verantwortlichen das Gegenteil bewirken und die Welt in Konfrontation und Gewalt stürzen. Führende Persönlichkeiten gebrauchen die Sprache von Religion und Nationalismus, um ihre egoistischen Ambitionen zu verbergen. Wenn ihre Herzen nicht richtig ausgerichtet sind, werden Länder und Nationalitäten in Verwirrung geraten. Weder Religion noch die Liebe zur eigenen Nation sind ihrem Wesen nach böse. Sie sind wertvoll, wenn diese Impulse dazu beitragen, eine globale Menschheitsgemeinschaft zu errichten. Aber wenn der Anspruch erhoben wird, dass nur eine bestimmte Religion oder ethnische Gruppe richtig sei, und wenn andere Religionen und ethnische Gruppen mit Verachtung behandelt und attackiert werden, dann verlieren Religion und Liebe zur Nation ihren Wert. Wenn eine Religion so weit geht, auf anderen herumzutrampeln und andere Religionen als wertlos zu behandeln, dann verkörpert sie nicht mehr das Gute. Das Gleiche gilt auch für die Liebe zur Nation, wenn sie dafür missbraucht wird, das Recht des eigenen Landes über das der anderen zu stellen. Die Wahrheit des Universums ist, dass wir einander anerkennen und helfen müssen. Sogar die kleinsten Tiere wissen das. Katzen und Hunde kommen miteinander nicht gut aus, aber wenn man sie im gleichen Haushalt großzieht, nehmen sie die Babys des anderen an und sind freundlich zueinander. Wir sehen das auch bei den Pflanzen. Die Kletterpflanzen, die sich am Baum hinaufrankt, ist abhängig vom Stamm, der sie unterstützt. Der Baum jedoch sagt nicht, hey, was machst du da? Du windest dich einfach an meinem Stamm hinauf? Das Prinzip des Universums ist es, mit allen zusammen und füreinander zu leben. Jeder, der von diesem Prinzip abweicht, geht dem sicheren Untergang entgegen. Wenn Nationalitäten und Religionen sich weiter gegenseitig so gehässig attackieren, hat die Menschheit keine Zukunft. Es wird einen endlosen Kreislauf von Terror und Krieg geben, bis wir eines Tages ausgelöscht sind. Wir sind jedoch nicht ohne Hoffnung. Natürlich gibt es Hoffnung. Ich habe mein Leben gelebt, ohne dass ich jemals die Hoffnung aufgegeben habe. Und ich habe die Vision einer friedlichen Welt immer hochgehalten. Ich will wirklich die Mauern und Zäune, die die Welt auf unzählige Art und Weise trennen, niederreißen und eine Welt der Einigkeit schaffen. Ich möchte die Mauern zwischen Religionen und zwischen Rassen einreißen und die Kluft zwischen Arm und Reich überbrücken. Wenn das einmal getan ist, können wir die Welt des Friedens, die Gott am Anfang geschaffen hat, wieder errichten. Ich spreche über eine Welt, in der niemand mehr hungern muss und keiner mehr Tränen vergisst. Um eine Welt zu heilen, in der es keine Hoffnung und keine Liebe gibt, müssen wir zu den reinen Herzen zurückkehren, die wir als Kinder hatten. Um das Bedürfnis, immer mehr materiellen Wohlstand zu besitzen, zu überwinden und unser schönes, ursprüngliches Wesen als Menschen wiederherzustellen, müssen wir zu den Prinzipien des Friedens und zum Atem der Liebe zurückkehren, die wir erfahren haben, als wir auf dem Rücken unseres Vaters getragen wurden. Über die Freude, anderen Essen zu geben. Ich habe sehr kleine Augen. Mir wurde erzählt, dass sich meine Mutter nach meiner Geburt verwundert fragte, hat mein Baby überhaupt Augen? Sie spreizte mit ihren Fingern meine Augenlider auseinander. Als ich dann blinzelte, sagte sie voll Freude, oh mein Gott, ja, er hat also doch Augen. Meine Augen waren so schmal, dass mich die Leute oft Osans Kleinäugiger nannten, denn meine Mutter stammte aus dem Dorf Osan. Ich kann mich jedoch nicht erinnern, dass jemand gesagt hätte, dass mich meine kleinen Augen weniger attraktiv machen würden. Tatsächlich sagen Leute, die von Physiognomie und von der Kunst der Interpretation des Charakters und des Schicksals einer Person etwas verstehen und die meine Gesichtszüge studieren, dass mir meine kleinen Augen die richtige Veranlagung für einen religiösen Leiter geben. Ich denke, sie sind einer Kamera sehr ähnlich, die sich auf weit entfernte Objekte einstellen kann, wenn ihre Blende verkleinert wird. Ein religiöser Leiter muss mehr als andere fähig sein, weit in die Zukunft zu blicken. Und vielleicht sind ja meine kleinen Augen ein Hinweis auf eine solche Fähigkeit. Meine Nase ist auch ziemlich ungewöhnlich, nur ein Blick genügt und es ist offensichtlich, dass diese Nase einem hartnäckigen und entschlossenen Mann gehört. Es muss etwas Wahres in der Physiognomie liegen, denn wenn ich auf mein Leben zurückblicke, sehe ich, dass meine Gesichtszüge der Art und Weise zu entsprechen scheinen, wie ich mein Leben gelebt habe. Ich wurde im Dorf Sangsari, Nummer 2221, Deokon strikt, Gemeinde Jeonju in der Provinz Pyongyang, als zweiter Sohn von Kyungyu Moon aus dem Nampyong Moon Clan und Kyung Ye Kim aus dem Yeon Clan Kim Clan geboren. Ich wurde am sechsten Tag des ersten Mondmonats im Jahr 1920 geboren, ein Jahr nach dem Beginn der Unabhängigkeitsbewegung von 1919. Man erzählte mir, dass sich meine Familie zur Zeit meines Urgroßvaters im Dorf Sangsari niedergelassen hatte. Der Urgroßvater väterlicherseits bewirtschaftete seinen Bauernhof selbst, produzierte tausende Scheffel Reis und erarbeitete den Besitz der Familie mit eigenen Händen. Er rauchte niemals und trank keinen Schnaps. Stattdessen zog er es vor, mit diesem Geld Essen zu kaufen und es an bedürftige Menschen zu verteilen. Seine letzten Worte vor seinem Tod waren: Wenn ihr den Menschen aus allen Regionen Koreas zu essen gebt, dann werdet ihr aus allen diesen Regionen Segen erhalten. Daher war der Gastraum in unserem Haus immer voller Leute. Sogar die Leute aus anderen Dörfern wussten, dass sie immer mit einem guten Mahl rechnen konnten, wenn sie zu unserem Haus kamen. Meine Mutter erfüllte ihre Rolle, Essen für alle diese Menschen zuzubereiten, ohne sich je zu beklagen. Mein Urgroßvater war so aktiv. Er wollte sich niemals ausruhen. Wenn er einmal ein bisschen Zeit übrig hatte, machte er Schuhe aus Stroh, die er dann am Marktplatz verkaufte. Als er alt wurde, kaufte er manchmal, wie es seinem mitfühlenden Wesen entsprach, mehrere Gänse, ließ sie in die Wildnis frei und betete dafür, dass es seinen Nachkommen in allem gut ergehen möge. Er engagierte einen Lehrer für chinesische Schriftzeichen, der dann in seinem Gästezimmer saß und den jungen Leuten im Dorf kostenlos das Lesen und Schreiben beibrachte. Die Dorfbewohner gaben ihm den Ehrentitel Sohn Ok, Juwel der Güte, und nannten unser Haus ein Heim, das Segen erhalten wird. Zur Zeit meiner Geburt und Kindheit war schon viel von dem Reichtum, den mein Urgroßvater angesammelt hatte, verbraucht, und meine Familie hatte gerade noch genug zum Leben. Die Familientradition, an fremde Essen zu verteilen, war aber noch lebendig, und wir gaben Essen aus, auch wenn das bedeutete, dass für unsere eigenen Familienmitglieder nicht mehr genug übrig war. Das Erste, was ich lernte, nachdem ich laufen konnte, war, anderen Essen zu servieren. Häuser und Ländereien vieler Koreaner wurden während der japanischen Besatzung beschlagnahmt. Wenn sie das Land verließen und in die Mandschurei flüchteten, in der Hoffnung, dort ein neues Leben zu beginnen, kamen sie auf der Hauptstraße, die nach Songjon in der Provinz Nord-Pyongyang führte, an unserem Haus vorbei. Meine Mutter bereitete immer Essen für die Durchreisenden, die aus allen Teilen Koreas kamen. Wenn ein Bettler des Weges kam und etwas zu essen erbat und meine Mutter nicht schnell genug darauf reagierte, dann nahm mein Großvater seine eigene Mahlzeit und gab sie dem Bettler. Vielleicht weil ich in eine solche Familie hineingeboren wurde, habe ich auch viel Zeit meines Lebens damit verbracht, Menschen Essen zu geben. Anderen Leuten Essen zu geben, ist für mich die wertvollste Arbeit. Wenn ich esse und jemanden sehe, der nichts zu essen hat, dann schmerzt mein Herz und ich kann nicht mehr weiter essen. Ich werde Ihnen erzählen, was sich ereignete, als ich etwa 11 Jahre alt war. Mit dem Nahen des Jahresendes war jeder im Dorf mit der Zubereitung von Reiskuchen für das Neujahrsfest beschäftigt. Da gab es eine Nachbarsfamilie, die so arm war, dass sie nichts zu essen hatte. Ich sah stets ihre Gesichter vor meinen geistigen Augen und das machte mich so rastlos, dass ich in unserem Haus umherging und mich fragte, was ich tun könnte. Zu guter Letzt packte ich einen 8-Kilo-Sack voll Reis und rannte aus dem Haus. Ich war so in Eile, den Sack aus dem Haus zu bringen, dass ich ihn nicht einmal ordentlich zuband. Ich warf den Sack auf meine Schultern und hielt ihn fest zu, während ich einen steilen Pfad etwa 8 Kilometer weit den Berg hinauf lief, um zum Haus der Nachbarn zu kommen. Die Vorstellung, wie gut es sich anfühlen würde, diesen Menschen genug Essen zu bringen, so dass sie essen konnten, so viel sie wollten, machte mich ganz aufgeregt. Die Dorfmühle stand neben unserem Haus. Die 4 Wände der Mühle waren solide gebaut, so dass der zerstoßene Reis nicht durch irgendwelche Spalten fallen konnte. Das bedeutete, dass hier im Winter ein guter Platz war, um vor dem kalten Wind zu flüchten und sich warm zu halten. Wenn jemand Brennholz vom Ofen in unserem Haus nahm und in der Mühle ein kleines Feuer anzündete, dann wurde es wärmer als in einem Raum mit Ondol-Heizung. Das Ondol-Heizsystem In Korea erwärmt das ganze Haus, indem Hitze aus einem Ofen durch ein System von Kanälen unter dem Fußboden geleitet wird. Einige der Bettler, die im Land herumreisten, beschlossen, den Winter in dieser Mühle zu verbringen. Ich war fasziniert von den Geschichten, die sie über die Welt da draußen erzählten, und nutzte jede Gelegenheit, die sich mir bot, um meine Zeit mit ihnen zu verbringen. Meine Mutter brachte mir mein Essen zur Mühle, und sie brachte auch immer genug für meine Bettlerfreunde. Wir aßen aus denselben Schüsseln und teilten dieselben Decken in der Nacht. So verbrachte ich den Winter. Wenn der Frühling kam, reisten sie zu weit entfernten Orten. Ich konnte es kaum erwarten, dass der Winter wieder kam, denn dann würden sie wieder zu unserem Haus zurückkehren, nur weil sie ärmlich gekleidet waren, musste nicht auch ihr Herz zerlumpt sein. Sie hatten eine tiefe, warme Liebe, die sie auch zeigten. Ich gab ihnen Essen, und sie teilten ihr Herz mit mir. Ihre tiefe Freundschaft und Wärme, mit der sie mir begegneten, sind bis zum heutigen Tag noch immer eine Quelle der Kraft für mich. Wenn ich heute um die Welt reise und sehe, wie Kinder Hunger leiden, dann werde ich immer daran erinnert, dass mein Großvater niemals eine Gelegenheit ausließ, sein Essen mit anderen zu teilen. Ein Freund für alle. Wenn ich mich einmal entschlossen habe, etwas zu tun, dann muss ich es sofort in die Tat umsetzen, sonst kann ich nicht schlafen. Als Kind bekam ich manchmal in der Nacht eine Idee, war aber gezwungen, bis zum Morgen zu warten, bevor ich sie ausführen konnte. Ich blieb wach und machte Kratzer an die Wand, damit die Zeit verging. Das geschah so oft, dass ich beinahe ein Loch in die Wand kratzte und sich am Boden Brocken aus Lehm und Putz häuften. Ich konnte auch nicht schlafen, wenn ich während des Tages unfair behandelt worden war. In einem solchen Fall stand ich in der Nacht auf, ging zum Haus des Übeltäters und forderte ihn auf, herauszukommen und mit mir zu kämpfen. Ich bin sicher, dass es für meine Eltern sehr schwer war, mich großzuziehen. Ich konnte es nicht ertragen, wenn jemand in meinem Beisein ungerecht behandelt wurde. Immer wenn es unter den Kindern im Dorf einen Streit gab, mischte ich mich ein, als wäre ich dafür verantwortlich, dass der Gerechtigkeit in allen Situationen Genüge getan würde. Ich entschied damals, welches Kind im Streit unfair gewesen war, und schimpfte dieses mit lauter Stimme aus. Einmal ging ich zum Großvater eines Jungen, der in der Nachbarschaft als Raufbold bekannt war. Ich sagte zu ihm: Ihr Enkelsohn hat dies und jenes falsch gemacht. Bitte kümmern Sie sich darum. Ich konnte sehr wild sein, aber trotzdem war ich ein Kind mit einem großen Herzen. Manchmal besuchte ich meine verheiratete ältere Schwester im Haus der Familie ihres Mannes und verlangte von ihnen Reiskuchen und Huhn für mich. Trotzdem lehnten mich die Erwachsenen deswegen niemals ab, denn sie konnten sehen, dass mein Herz voll herzlicher Liebe war. Ich war besonders gut im Umgang mit Tieren. Wenn Vögel auf einem Baum neben unserem Haus ein Nest bauten, dann grub ich ein kleines Wasserloch, damit sie trinken konnten. Als Futter für sie verstreute ich auf dem Boden geschälte Hirse aus dem Vorratsraum. Anfangs flogen die Vögel weg, wenn jemand in ihre Nähe kam, aber sie bemerkten bald, dass die Person, die sie fütterte, jemand war, der sie liebte, und bald flogen sie nicht mehr weg, wenn ich mich ihnen näherte. Einmal versuchte ich, Fische zu züchten. Ich fing einige Fische und tat sie in ein Wasserloch. Ich nahm auch eine Handvoll Fischfutter und streute es auf das Wasser. Als ich am nächsten Morgen aufstand und nachsah, fand ich jedoch alle Fische tot vor. Sie waren während der Nacht gestorben. Ich hatte mich so darauf gefreut, diese Fische aufzuziehen. Nun stand ich verwundert da und sah, wie sie auf der Wasseroberfläche dahintrieben. Ich erinnere mich, dass ich den ganzen Tag lang geweint habe. Mein Vater hatte viele Bienenvölker. Er nahm einen großen Bienenstock und befestigte einen Rahmen am Boden des Stockes, damit die Bienen aus ihrem Wachs ihre Waben bauen und darin ihren Honig einlagern konnten. Ich war ein neugieriges Kind und wollte dabei zusehen, wie die Bienen ihren Stock bauten. Ich steckte also mein Gesicht mitten in den Stock hinein und wurde von den Bienen ganz schlimm gestochen, was zur Folge hatte, dass mein ganzes Gesicht furchtbar anschwoll. Ein anderes Mal entfernte ich den Wachsrahmen aus den Bienenstöcken und wurde dafür von meinem Vater heftig ausgeschimpft. Wenn die Bienen mit dem Bau ihres Stockes fertig waren, nahm mein Vater die Rahmen und stapelte sie auf eine Seite. Diese Rahmen waren voll mit Bienenwachs, das statt Öl als Lampenfüllung verwendet werden konnte. Ich nahm diese wertvollen Bienenwaben, zerstückelte sie und nahm sie zu anderen Familien mit, die es sich nicht leisten konnten, Öl für ihre Lampen zu kaufen. Es war eine Geste der Freundlichkeit, aber ich hatte dies ohne die Erlaubnis meines Vaters getan, und so wurde ich dafür sehr harsch zurechtgewiesen. Als ich 12 war, hatten wir eine große Auswahl an Spielen. Zur Wahl standen eine Art Mensch ärgere dich nicht, genannt Jud, eine Art Schach, genannt Yankee, und Kartenspiele. Ich genoss es immer, wenn viele Menschen miteinander spielten. Während des Tages spielte ich gerne Jud oder ließ Drachen steigen, und an den Abenden ging ich im Dorf herum und nahm an den Kartenrunden teil. Das waren Spiele, bei denen der Sieger jede Runde unter 20 Won, die koreanische Währung, gewinnen konnte. Und ich konnte für gewöhnlich bei 3 Runden wenigstens einmal gewinnen. Der Abend vor dem Neujahrstag und der erste Vollmond des neuen Jahres waren die Tage, an denen die meisten Glücksspiele stattfanden. An diesen Tagen drückte die Polizei ein Auge zu und nahm niemanden weg wegen der Spielerei fest. Ich ging dorthin, wo die Erwachsenen spielten, machte in der Nacht ein Nickerchen und zeitig gegen Morgen, gerade bevor sie aufhören wollten, brachte ich sie dazu, mich die letzten 3 Runden mitspielen zu lassen. Ich nahm das gewonnene Geld, kaufte Essen, Spielsachen, Süßigkeiten und kleine Geschenkpäckchen für meine Freunde und für arme Kinder in den umliegenden Dörfern. Ich benutzte das Geld nicht für mich selbst oder für eine schlechte Sache. Wenn die Ehemänner meiner älteren Schwestern bei uns zu Hause auf Besuch waren, bat ich sie um Erlaubnis, Geld aus ihrer Geldbörse nehmen zu dürfen. Dieses Geld verwendete ich dann dazu, Süßigkeiten für bedürftige Kinder zu kaufen. Ich kaufte ihnen auch süßen Sirup. Normalerweise leben in jedem Dorf Leute, denen es etwas besser geht, und andere, denen es nicht so gut geht. Wenn ich ein Kind sah, das gekochte Hirse zum Mittagessen mit in die Schule brachte, konnte ich meine bessere Reismahlzeit nicht essen. Darum tauschte ich meinen Reis mit seiner Hirse. Ich fühlte mich den Kindern aus armen Familien näher als denen aus reichen Familien und wollte mich darum kümmern, dass sie nicht hungern müssten. Das war eine Art Spiel, das mich am meisten freute. Ich war noch ein Kind, aber ich wollte ein Freund für alle sein. Eigentlich wollte ich mehr als nur ein Freund sein. Ich wünschte mir tiefste Herzensbeziehungen mit ihnen. Einer meiner Onkel war ein habgieriger Mann. Seiner Familie gehörte ein Melonenfeld nahe der Dorfmitte. Jeden Sommer, wenn die Melonen reif waren und einen süßen Duft verströmten, baten ihn die Dorfkinder um Erlaubnis, ein paar davon essen zu dürfen. Mein Onkel jedoch, der nicht bereit war, auch nur eine einzige Melone mit ihnen zu teilen, baute am Weg neben dem Melonenfeld ein Zelt auf und setzte sich davor, um das Feld zu bewachen. Eines Tages ging ich zu ihm und fragte: »Onkel, wäre es für dich in Ordnung, wenn ich einmal auf dein Feld gehe und so viele von den Melonen esse, wie ich möchte?« Der Onkel sagte bereitwillig: »Aber sicher, gerne.« Ich verbreitete die Nachricht unter den Kindern, dass sich alle, die Melonen essen möchten, mit einem Leinensack um Mitternacht vor meinem Haus einfinden sollten. Um Mitternacht führte ich sie zum Melonenfeld meines Onkels und sagte zu ihnen: »Ich möchte, dass jeder von euch eine Reihe Melonen pflückt, und macht euch um nichts Sorgen.« Die Kinder jubelten vor lauter Freude und rannten in das Melonenfeld. Es dauerte nur wenige Minuten, um einige Reihen Melonen kahl zu pflücken. In dieser Nacht saßen die hungrigen Kinder des Dorfes in einem Kleefeld und aßen Melonen, bis sie fast platzten. Am nächsten Tag gab es großen Ärger. Ich ging zum Hof meines Onkels, und dort gab es einen Tumult, wie in einem aufgescheuchten Bienenstock. »Du Schlingel«, schrie mich mein Onkel an, »hast du das gemacht? Bist du derjenige, der meinen Melonenanbau, die Arbeit eines ganzen Jahres, ruiniert hat?« Egal, was er auch sagte, ich gab nicht nach. »Onkel«, sagte ich, »erinnerst du dich nicht? Du hast zu mir gesagt, ich könne so viele Melonen essen, wie ich möchte. Die Dorfkinder wollten Melonen essen, und ihr Verlangen ist mein Verlangen. War es denn nicht richtig von mir, jedem von ihnen eine Melone zu geben? Oder hätte ich ihnen gar keine geben sollen?« Als mein Onkel das hörte, sagte er: »Schon gut, du hast recht.« Damit war auch sein Ärger vorbei. Ein maßgeblicher Wegweiser für mein Leben. Der Stamm Moon kam ursprünglich aus der Stadt Nampyong bei Naju in der Chola-Provinz, die 320 Kilometer südlich von Seoul in der Südwestregion des Landes liegt. Mein Urgroßvater, Sung-hak Moon, hatte 3 Söhne. Der jüngste von diesen war mein Urgroßvater, Jung-hol Moon, der wiederum 3 Söhne hatte, Chi-guk, Shin-guk und Yon-guk. Mein Großvater Chi-guk Moon war der älteste der 3. Großvater Chi-guk Moon war Analphabet, denn er hatte weder eine moderne Grundschule noch eine traditionelle Dorfschule besucht. Seine Konzentrationsfähigkeit war jedoch so hervorragend, dass er nur durch Zuhören den vollen Text der koreanischen Übersetzung von Sam-guk-ji, ein beliebter und weit verbreiteter Roman über 3 Königreiche aus der chinesischen Geschichte, der ihm vorgelesen worden war, auswendig aufsagen konnte. Und nicht nur Sam Kuk-Chi. Wenn er jemanden eine interessante Geschichte erzählen hörte, merkte er sich diese und gab sie mit genau denselben Worten wieder. Er konnte sich alles merken, was er auch nur einmal gehört hatte. Mein Vater hatte eine ähnliche Begabung, er konnte das ganze christliche Gesangbuch, immerhin mehr als 400 Seiten, auswendig singen. Großvater lebt treu nach den letzten Worten seines Vaters, nämlich ein Leben im Geiste des Gebens zu führen, aber er konnte den Familienbesitz nicht bewahren. Die Ursache dafür war, dass sein jüngster Bruder, mein Großonkel Yon Guk-mun, sich Geld ausgeliehen und dafür den Familienbesitz als Pfand eingesetzt hatte und dann alles verlor. Nach diesem Vorfall gingen die Familienmitglieder durch einige sehr harte Zeiten, doch mein Großvater und mein Vater sprachen nie schlecht vom Großonkel Yon Guk. Sie wussten nämlich, dass er das Geld nicht durch Glücksspiel oder ähnliche Dinge verloren hatte. Vielmehr hatte er das Geld an die provisorische Regierung der Republik Korea mit ihrer Basis in Shanghai in China geschickt. In jenen Tagen waren 70.000 Won, das war der Betrag, den mein Großonkel der Unabhängigkeitsbewegung gespendet hatte, viel Geld. Großonkel Jungkook, Absolvent der Pyongyang-Seminars und Pastor, war ein Intellektueller, der fließend Englisch sprach und sich gut in den chinesischen Studien auskannte. Er war als Pastor verantwortlich für 3 Kirchengemeinden, einschließlich der Dok-Hung-Kirche in Dok-Eun-Myung. Er beteiligte sich am Entwurf für die Unabhängigkeitserklärung von 1919 zusammen mit Nam-Son Jo. Als sich jedoch herausstellte, dass unter den Unterzeichnenden 3 von den 16 christlichen Leitern mit der Dok-Hung-Kirche assoziiert waren, ließ mein Großonkel seinen Namen von der Liste streichen. Ein anderer Unterzeichner, Song Hun Lee, der mit meinem Großonkel beim Aufbau der Osan-Schule zusammengearbeitet hatte, hatte Großonkel Jungkook, sich um alle seine Angelegenheiten zu kümmern. Falls die Unabhängigkeitsbewegung scheitern und er im Kampf gegen die japanische Kolonialmacht sterben sollte. Nach seiner Rückkehr in unsere Heimatstadt druckte Großonkel Jungkook tausende koreanische Fahnen und verteilte sie an das Volk, was auf die Straßen strömte, um seine Unterstützung für die koreanische Unabhängigkeit zu bekunden. Am 8. März wurde er verhaftet, als er eine Demonstration auf dem Hügel hinter dem Büro der Aipo-Myung-Verwaltung anführte. An der Demonstration zur Unterstützung der Unabhängigkeit nahmen der Rektor, alle Mitglieder der Fakultät, etwa 2000 Schüler der Osan-Schule, ungefähr 3000 Christen und um die 4000 andere Einwohner aus dieser Gegend teil. Er bekam eine 2-jährige Haftstrafe im Oi-Ju-Gefängnis. Im darauf folgenden Jahr wurde er bei einer Sonderbegnadigung wieder freigelassen. Selbst nach seiner Freilassung konnte er wegen der starken Verfolgung durch die japanische Polizei nie lange an einem Ort verweilen und war ständig auf der Flucht. Er hatte eine große Wunde an der Stelle, an der die japanischen Polizisten ihn während der Folter mit einem Bambusspeer gestochen und ihm ein Stück Fleisch herausgerissen hatten. Er war in die Beine und in die Rippen gestochen worden, aber, so sagte er, nachgegeben habe er nie. Als die Japaner erkannten, dass sie ihn nicht brechen konnten, boten sie ihm den Posten des Landrates an, wenn er versprechen würde, nicht mehr in der Unabhängigkeitsbewegung aktiv zu sein. Als Antwort wies er die Japaner lautstark zurecht. Glaubt ihr wirklich, ich würde so einen Posten annehmen und für euch Diebe arbeiten? Als ich 7 oder 8 Jahre alt war, weilte mein Großonkel Jungkook für kurze Zeit bei uns zu Hause und einige Mitglieder der koreanischen Unabhängigkeitsarmee kamen ihn besuchen. Sie hatten kaum Geld und waren zu Fuß bei Nacht und in schwerem Schneegestöber unterwegs gewesen, bis sie unser Haus erreichten. Mein Vater bedeckte die Köpfe von uns Kindern mit einer Bettdecke, damit wir nicht geweckt würden. Ich war aber schon hellwach und lag da unter der Decke, die Augen weit geöffnet, und hörte es so gut ich konnte den Geräuschen der erwachsenen Gespräche zu. Obwohl es schon sehr spät war, schlachtete meine Mutter ein Huhn, kochte Nudeln und servierte den Unabhängigkeitskämpfern das Essen. Bis zum heutigen Tag kann ich die Worte meines Großonkels Jungkook nicht vergessen, die ich hörte, als ich unter der Decke lag und vor Aufregung kaum zu atmen wagte. Selbst wenn ihr sterben solltet, sagte er, solange es für unser Land ist, werdet ihr gesegnet sein. Er fuhr fort. Im Augenblick können wir nur Dunkelheit vor uns sehen, aber der helle Morgen kommt bestimmt. Wegen der erlittenen Folter konnte er seinen Körper nicht voll gebrauchen, aber der Klang seiner Stimme war voller Kraft. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich damals darüber nachdachte, warum musste eine so wunderbare Persönlichkeit wie mein Großonkel ins Gefängnis gehen? Wenn wir nur stärker wären als Japan, dann wäre das nicht geschehen. Großonkel Yonguk reiste weiterhin durchs Land und entzog sich der Verfolgung durch japanische Polizei. Es dauerte bis 1966, als ich in Seoul war, bis ich wieder Nachricht von ihm bekam. Großonkel Yonguk erschien einem meiner jüngeren Cousins in einem Traum und sagte, ich bin in Chongsong, in der Gangwon-Provinz begraben. Wir gingen zu der Adresse, die er im Traum genannt hatte, und fanden heraus, dass er 9 Jahre zuvor gestorben war. Wir fanden nur einen mit Unkraut überwucherten Grabhügel. Ich habe seine Überreste in Pachu, Gyeonggi-Provinz nahe Seoul, ordentlich begraben lassen. In den Jahren nach der Befreiung Koreas von Japan 1945 töteten die Kommunisten in Nordkorea wahllos christliche Pastoren und Unabhängigkeitskämpfer. Großonkel Yonguk, der fürchtete, seine Anwesenheit könnte der Familie Leid verursachen, war vor den Kommunisten in den Süden geflüchtet, hatte den 38. Breitengrad überquert und sich in Chongsong niedergelassen. In unserer Familie wusste niemand davon. Er bestritt seinen Lebensunterhalt in jenem abgelegenen Tal durch den Verkauf von Kalligraphiepinseln. Später erzählte man uns, dass er eine traditionelle Dorfschule aufgebaut hatte, in der er chinesische Literatur unterrichtete. Einige seiner früheren Studenten berichteten, dass er es genoss, spontan Gedichte in chinesischen Schriftzeichen zu verfassen. Seine Studenten hatten 130 von diesen Gedichten abgeschrieben und aufbewahrt. Darunter war auch das folgende. Süd-Nord-Friede. 10 Jahre sind vergangen, seit ich mein Zuhause verließ und nach Süden kam. Der Fluss der Zeit färbt meine Haare weiß. Ich würde nach Norden zurückkehren, aber wie kann ich? Was als kurzer Aufenthalt beabsichtigt war, zögerte sich hinaus. Die langsärmelige Kohemkleidung des Sommers tragend, kühle ich mich mit einem Seidenfächer. Ich überlege, was der Herbst wohl bringen mag. Friede zwischen Nord und Süd zieht auf. Kinder warten unterm Dachvorsprung. Du brauchst dich nicht so sehr zu sorgen. Obwohl er von seiner Familie getrennt war und in Chongsong lebte, in einem Landesteil, der in jeder Weise fremd für ihn war, war Großonkel Yongguks Herz voller Sorge für sein Land. Er hinterließ auch diesen poetischen Vers. Wenn du am Anfang dein Ziel festlegst, verpflichte dich zu einem hohen Standard. Erlaube dir keinesfalls auch nur ein bisschen privates Verlangen. Der Beitrag meines Großonkels zur Unabhängigkeitsbewegung wurde posthum 1977 durch die Regierung der Republik Korea mit einer Auszeichnung durch den Präsidenten anerkannt und 1990 mit der Verleihung des Verdienstordens für die Gründung der Nation gewürdigt. Sogar noch jetzt rezitiere ich manchmal seine Verse. Sie sind durchdrungen von seiner unerschütterlichen Liebe für sein Land, selbst im Angesicht extremer Not. Da ich nun älter geworden bin, denke ich in letzter Zeit öfters an meinen Großonkel Yonguk. Jeder Vers seiner Gedichte, die sein um sein Land besorgtes Herz ausdrücken, geht mir sehr nahe. Ich habe unseren Mitgliedern das Lied Dehan Chiriga, Lied der Geographie Koreas, beigebracht, dessen Text Großonkel Yonguk selbst geschrieben hat. Es macht mir Freude, dieses Lied mit unseren Mitgliedern zu singen. Wenn ich dieses Lied vom Berg Baekdu bis Berg Halla singe, fühle ich mich von meinen Bürden befreit. Lied der Geographie Koreas. Die Halbinsel Korea im Osten, gelegen zwischen 3 Ländern, im Norden die weiten Ebenen der Mandschurei, im Osten das tiefe und blaue Ostmeer, im Süden ein Meer der vielen Inseln, im Westen das tiefe gelbe Meer, Nahrung in den Meeren an 3 Seiten, unser Schatz aus allen Arten von Fischen. Der mächtige Berg Baekdu ragt im Norden empor, versorgt die Flüsse Amrok und Tuman mit Wasser, die in die Meere im Osten und im Westen fließen, kennzeichnet eine klare Grenze zu den Sowjets. Berg Kumgang scheint hell im Zentrum, ein Reservat für die Welt der Stolz Koreas. Berg Halla erhebt sich über das blaue Südmeer, ein Richtzeichen für die Fischer auf dem Meer. 4 Ebenen von Daedong, Hangang, Golmgang und Yeonju geben unseren Menschen Nahrung und Kleidung. Vier Minen von Unsan, Sunan, Geochon und Yerjon geben uns die Schätze der Erde. Vier Städte von Gyeongsong, Pyongyang, Daegu und Gaesong strahlen über das Land. Vier Häfen von Busan, Wonsan, Mokpo und Incheon heißen fremde Schiffe willkommen. Schienen breiten sich von Gyeongsong aus, verbinden die zwei Hauptlinien Gyeongui und Gyeongbu. Zweiglinien Gyeongwan und Honam verlaufen nach Norden und Süden, erreichen die gesamte Halbinsel. Unsere Städte erzählen uns unsere Geschichte. Pyongyang, 2000 Jahre alte Stadt von Dangun. Gaesong, Hauptstadt von Goryeo. Gyeonggong, 500 Jahre Hauptstadt von Joseon. Gyeongju, 2000 Jahre der Schiller-Kultur erstrahlen. Ursprung von Pak Hyokose. Chungjong, Hakbyo, die historische Hauptstadt von Baekje. Söhne Koreas pionieren die Zukunft. Die Wogen der Zivilisation spülen gegen unsere Küsten. Kommt hervor aus den Hügeln und geht voran mit Stärke, der Welt der Zukunft entgegen. Ein unbeugsames Kind, das niemals aufgibt. Meinem Vater fiel es schwer, Schulden einzutreiben, aber wenn er selbst Geld borgte, hielt er sich gewissenhaft an seine Vereinbarungen für die Rückzahlung. Auch wenn dies bedeutete, dass er die Familienkuh verkaufen oder gar vom eigenen Haus eine Säule herausbrechen und auf dem Markt verkaufen musste. Er sagte immer, du kannst die Wahrheit nicht mit Betrügereien ändern. Alles Wahre kann nicht von einem kleinen Trick dominiert werden. Was auf Betrügerei aufgebaut ist, hält nicht länger als ein paar Jahre, bevor es aufgedeckt wird. Mein Vater war eine stattliche Person. Er war so stark, dass er keine Schwierigkeiten hatte, mit einem Sack voller Reis auf seinen Schultern eine Treppe hinaufzusteigen. Die Tatsache, dass ich in einem Alter von 90 Jahren noch immer fähig bin, in der Welt herumzureisen und meine Arbeit fortzuführen, ist ein Resultat der physischen Kraft, die ich von meinem Vater geerbt habe. Meine Mutter, ihr Lieblingslied war das christliche Kirchenlied Higher Ground, war ebenfalls ziemlich kräftig. Ich gleiche ihr nicht nur wegen meiner breiten Stirn und dem runden Gesicht, sondern habe auch ihre geradlinige und temperamentvolle Persönlichkeit. Ich kann ebenfalls sehr unbeugsam sein. Kein Zweifel also, dass ich das Kind meiner Mutter bin. Als Kind hatte ich den Spitznamen Ganztagsheuler. Man gab mir diesen Spitznamen, weil ich den ganzen Tag lang nicht aufhörte zu weinen, wenn ich einmal damit begonnen hatte. Ich weinte immer so laut, dass die Leute dachten, es sei etwas ganz Schlimmes geschehen. Leute, die bereits zum Schlafen ins Bett gegangen waren, kamen wieder heraus, um nachzusehen, was los war. Ich saß nicht nur still da und weinte, vielmehr sprang ich im Zimmer umher, verletzte mich aus Versehen, so dass ich blutete und brachte alles in Aufruhr. Schon als ich klein war, hatte ich diese intensive Persönlichkeit. Wenn ich einmal mein Entschluss feststand, machte ich niemals einen Rückzieher. Auch dann nicht, wenn es bedeutete, dass ich mir dabei einen Knochen brechen konnte. Natürlich war das alles, bevor ich erwachsen wurde. Wenn ich meine Mutter schimpfte, weil ich etwas falsch gemacht hatte, widersprach ich ihr und sagte, nein, absolut nicht. Ich hätte nur zugeben müssen, dass ich falsch lag, aber lieber wäre ich gestorben, als dass ich diese Worte über meine Lippen gebracht hätte. Meine Mutter hatte jedoch eine ziemlich starke Persönlichkeit. Sie schlug mich und sagte, denkst du, du kommst einfach so davon, ohne deiner Mutter zu antworten? Einmal schlug sie mich so fest, dass ich hinfiel. Selbst dann, nachdem ich mich wieder aufgerappelt hatte, gab ich nicht nach. Sie stand laut schreiend vor mir, aber ich gab selbst dann immer noch nicht auf, dass ich Unrecht hatte. Mein Wettkampfgeist war genauso stark wie meine Unbeugsamkeit. Ich konnte es einfach nicht ertragen, zu verlieren. Die Erwachsenen im Dorf sagten, wenn Osans Kleinäugiger einmal etwas beschlossen hat, dann tut er es auch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie alt ich war, als Folgendes passierte. Ein Junge schlug mir eine blutige Nase und rannte davon. Danach ging ich einen Monat lang jeden Tag zu seinem Haus, stand dort und wartete darauf, dass er herauskam. Die Erwachsenen des Dorfes staunten darüber, wie hartnäckig ich wartete, bis schließlich die Eltern des Jungen herauskamen und sich bei mir entschuldigten. Sie gaben mir sogar einen Behälter voll mit Reiskuchen. Das heißt aber nicht, dass ich immer versucht habe, durch Sturheit und Beharrlichkeit zu gewinnen. Ich war körperlich viel größer und stärker als andere Kinder meines Alters. Kein Kind konnte mich im Armdrücken schlagen. Einmal verlor ich gegen einen 3 Jahre älteren Jungen. Das machte mich so wütend, dass ich nicht mehr still sitzen konnte. Ich ging zu einem nahen Berg, zog von einem Akazienbaum eine wenig Rinde ab und trainierte in den nächsten 6 Monaten jeden Abend an diesem Baum, damit ich stark genug wurde, um diesen Jungen zu besiegen. Am Ende der 6 Monate forderte ich ihn zu einer Revanche heraus und schaffte es, ihn zu besiegen. Jede Generation in unserer Familie hatte viele Kinder. Ich hatte einen älteren Bruder, 3 ältere Schwestern und 3 jüngere Schwestern. Eigentlich hätte ich noch 5 andere jüngere Geschwister gehabt, die nach meiner jüngsten Schwester Hyo-Son zur Welt kamen, aber diese starben, als sie noch klein waren. Insgesamt schenkte meine Mutter 13 Kindern das Leben, aber 5 überlebten nicht. Ihr Herz muss deswegen tief verletzt gewesen sein. Mutter litt so sehr darum, dass so viele Kinder unter solch kargen Bedingungen großziehen zu müssen. In meiner Kindheit waren wir viele Geschwister. Wenn meine Geschwister und unsere Cousins ersten und zweiten Grades zusammen waren, konnten wir alles Mögliche unternehmen. Viel Zeit ist jedoch seitdem vergangen, und nun fühle ich mich so, als wäre ich als einziger auf der Welt übrig geblieben. Einmal im Jahr 1991 besuchte ich Nordkorea für eine kurze Zeit. Ich ging zum ersten Mal nach 48 Jahren in mein Heimatdorf, aber meine Mutter und die meisten meiner Geschwister waren bereits gestorben. Nur eine ältere und eine jüngere Schwester lebten noch. Meine ältere Schwester, die zu mir als Kind wie meine Mutter gewesen war, war inzwischen eine Großmutter von über 70 Jahren geworden. Meine jüngere Schwester war über 60 Jahre alt und ihr Gesicht war voller Falten. Als wir jung waren, ärgerte ich meine jüngere Schwester sehr oft. Ich rief, »Hey, Hyo-Son, du wirst einmal einen einäugigen Mann heiraten.« Und sie gab mir zur Antwort, »Was sagst du da? Woher willst du das wissen, Bruder?« Dann rannte sie mir nach und mit ihren kleinen Fäusten trommelte sie auf meinen Rücken. In dem Jahr, als sie 18 wurde, sollte Hyo-Son einen Mann treffen, mit dem eine unserer Tanten eine Heirat für sie arrangieren wollte. An diesem Morgen stand sie zeitig auf, kämmte sorgfältig ihr Haar und puderte ihr Gesicht. Sie reinigte unser Haus gründlich innen und außen und wartete auf die Ankunft ihres zukünftigen Bräutigams. Hyo-Son, neckte ich sie. Du musst wirklich sehr gern heiraten wollen. Sie errötete und ich erinnere mich noch immer, wie schön sie aussah, als die Röte ihrer Wangen durch den weißen Puder hindurchschimmerte. Seit meinem Besuch in Nordkorea sind fast 20 Jahre vergangen. Meine ältere Schwester, die so bitterlich weinte, als sie mich sah, ist in der Zwischenzeit verstorben und ließ nur noch meine jüngere Schwester zurück. Das alles bereitet mir viel Kummer. Ich fühle, dass es mir fast das Herz bricht. Ich hatte geschickte Hände und für gewöhnlich machte ich Kleidung für mich selbst. Als es kalt wurde, strickte ich mir schnell eine Mütze, die ich dann auch trug. Ich konnte das besser als die Frauen und ich gab meinen älteren Schwestern Ratschläge für das Stricken. Für Hyo-Son habe ich einmal einen warmen Schal gestrickt. Meine Hände waren so groß und dick wie Bärenpranken, aber ich genoss die Arbeit mit den Nadeln und ich machte sogar meine Unterwäsche selbst. Ich nahm etwas Stoff von einer Rolle, faltete ihn in die Hälfte, schnitt ihn in die richtige Form, säumte das Hemd ein, nähte es zusammen und zog es an. Als ich einmal auf diese Art ein paar traditionelle koreanische Socken für meine Mutter anfertigte, drückte sie aus, wie sehr sie ihr gefielen. Sehr gut, ich dachte schon, der zweite Sohn albert nur herum, aber diese passen mir perfekt. Zu jener Zeit war es als Teil der Vorbereitung auf die Hochzeit eines Sohnes oder einer Tochter der Brauch, Baumwollstoff zu weben. Die Mutter nahm Baumwolle und steckte sie auf ein Spinnrad, um daraus Garn zu spinnen. Im Dialekt der Pyongan-Provinz nennt man das Toge-Gengi. Sie legte die Breite auf dem Webstuhl auf 20 Fäden fest und webte 12 Bahnen Baumwollstoff, 13 Bahnen Baumwollstoff und so weiter. Jedes Mal, wenn ein Kind heiratete, wurde Baumwollstoff so weich und schön wie ein veredelter Satinstoff von den rauen Händen meiner Mutter gewebt. Ihre Hände waren unglaublich flink. Andere webten vielleicht nur 3 oder 4 Stück Togenge Stoff pro Tag, aber Mutter schaffte bis zu 20. Als sie es eilig mit den Vorbereitungen für die Hochzeit einer meiner älteren Schwestern hatte, konnte sie an einem Tag eine ganze Stoffrolle weben. Mutters Charakter war ungeduldig. Wenn sie sich etwas vorgenommen hatte, arbeitete sie so lange flink daran, bis sie damit fertig war. Auch darin bin ich ihr ähnlich. Seit meiner Kindheit habe ich immer gern eine große Vielfalt an Speisen gegessen. Als Kind aß ich gern Mais, rohe Gurken, rohe Kartoffeln und rohe Bohnen. Während eines Besuchs bei meinen Verwandten mütterlicherseits, die ungefähr 8 Kilometer entfernt wohnten, sah ich auf einem Feld eine runde Frucht. Auf meine Frage, was das sei, bekam ich zur Antwort, dass diese Früchte Yigwa oder Süßkartoffeln heißen. Jemand grub eine für mich aus und kochte sie im Wasserdampf, und so aß ich sie. Sie war so köstlich, dass ich mir gleich einen ganzen Korb voll davon holte und alle allein aufaß. Vom darauf folgenden Jahr an konnte ich mich von meinen Verwandten mütterlicherseits nicht mehr als einige Tage fernhalten. Ich rief meiner Mutter zu, ich gehe ein bisschen raus. Dann rannte ich den ganzen Weg zu meinen Verwandten und aß dort Süßkartoffeln. Dort, wo wir lebten, gab es im Mai einen Nahrungsengpass, den wir Kartoffelpass nannten. Den Winter hindurch überlebten wir mit Kartoffeln, bis wir im Frühling mit der Ernte der Gerste beginnen konnten. Der Mai war eine kritische Zeit, denn wenn der Kartoffelvorrat aufgebraucht war, bevor die Gerste geerntet werden konnte, fingen die Menschen an zu hungern. Die Zeit zwischen der immer größer werdenden Knappheit in den Kartoffellagern und der Ernte der Gerste war vergleichbar mit der Besteigung eines steilen Bergpasses. Deshalb nannten wir dies den Kartoffelpass. Die Gerste, die wir damals aßen, war nicht die wohlschmeckende, flachkörnige Gerste, die wir heute kennen. Die Körner waren hart und zylindrisch geformt, aber für uns war das gut genug. Wir weichten die Gerste ungefähr 2 Tage in Wasser ein, bevor wir sie kochten. Wenn wir beim Essen zusammensaßen, presste ich meinen Löffel fest auf die Gerste in meiner Schale, weil ich wollte, dass die Körner zusammenklebten. Das war aber vergeblich, denn wenn ich sie dann auf meinen Löffel schaufelte, fielen die Körner auseinander wie Sand. Ich mixte sie mit Gochujang, rote Pfefferpaste, und nahm einen Mund voll. Beim Kauen rutschten die Gerstenkörner immer wieder zwischen meinen Zähnen durch und so musste ich meinen Mund dabei fest zumachen. Wir fingen und aßen auch Laubfrösche, das war so üblich. Zu jener Zeit wurden Kinder in den ländlichen Gegenden mit Laubfröschen gefüttert, wenn sie Masern hatten und ihre Gesichter vom Gewichtsverlust schmal wurden. Wir fingen 3 oder 4 von diesen Fröschen, die groß genug waren und eine Menge Fleisch an ihren fetten Beinen hatten. Wir rösteten sie eingehüllt in Kürbisblätter. Sie waren sehr zart und wohlschmeckend, als wären sie in einem Reiskocher gedünstet worden. Wenn ich hier von Köstlichkeiten spreche, darf ich auch das Fleisch von Sperlingen und Fasanen nicht unerwähnt lassen. Wir sammelten und kochten die hübschen bunten Eier der Berg- und Wasservögel, die über die Felder flogen und krächzende Schreie von sich gaben. Als ich so die Hügel und Felder durchstreifte, begann ich zu begreifen, dass es in der freien Natur einen großen, uns von Gott geschenkten Reichtum an Nahrung gibt.